Ja, schönen guten, sagt man Nachmittag, Abend? Schönen guten Abend, hier ist der Nerd Alert. Wir sprechen heute ein bisschen über Webstandards und Nerds wissen, worum es da geht. Da geht es um Webbrowser, es geht um das Web an sich, Teil des Internets. Und was das genau ist, was das mit Wespen und Bienen auf sich hat, das erklären wir noch im nächsten Stück. Ja, hier ist wieder der Nerd Alert mit Nerd 2 hoch 2, Nerd 2 hoch 2 plus 2.
Tja, Nerd 6 ist auch anwesend. Und ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Huster von mir heute in der Sendung hören werdet. Vielleicht auch von den anderen, weil wir sind alle irgendwie ein bisschen erkältet. Also bitte tragt uns das nicht nach.
Ich bin auch ein bisschen nasal unterwegs heute. Ich hoffe, mein Nasenbluten bleibt aus.
Das hoffen wir alle.
Ansonsten haben wir einen Studiogast heute, und zwar den Stefan Brümmer. Ist das richtig gesagt, wenn ich sage, du bist Webentwickler?
Ich glaube nicht, nee. Also ich vermeide das immer. Das klingt so nach Programmieren, und das mache ich eigentlich ungern, weil in HTML arbeiten kann ich nicht als Programmieren ansehen. Also ich glaube, Webentwickler, die machen mehr so was Neues.
Würdest du dich dann eher als Webdesigner bezeichnen?
Ja, Webdesigner mit Programmierfähigkeiten oder so.
Ja, das ist ja ein Zufall, wo wir heute Webstandards als Thema annehmen wollen. Wie spielt denn das zusammen? Also Webstandards und Webdesign, Ich kenne irgendwie, also alle möglichen Leute sagen ja irgendwie mal, ja, bist du Programmierer? Na, wenn ich sage, ich bin Systemadministrator oder ich beschäftige mich mit Computern, na, für viele Leute ist das halt irgendwie so ein großer, schwammiger Begriff. Sobald man was mit Computern macht, ist man Programmierer. Als Webdesigner, na, was gehört da so dazu?
Zur Tätigkeit oder zu den Webstandards?
Also nee, zur Tätigkeit.
Dass man sich mit HTML auskennt, dass man sich auskennt mit Screen Design, mit Usability, mit Nutzerverhalten, mit Barrierefreiheit, mit Marketing, mit CSS, mit JavaScript und ein bisschen PHP.
CSS hast du zum Schluss gesagt. Mhm. Na, ich glaube, viele Leute, die sich so ein bisschen damit auskennen, für die ist am ehesten CSS so damit verbunden. Na, dass man, wer das Web benutzt und vielleicht auch schon mal in den Quelltext einer Webseite reingeguckt hat, der hat vielleicht ja auch mitbekommen, dass in den letzten Jahren da eine Revolution stattgefunden hat. HTML ist ja praktisch die Programmiersprache, mit der Webseiten erstellt werden. Und da gab es seit 10 Jahren den Anspruch, dass man den Inhalt vom Layout trennt. Und Webdesigner sind da doch eher so dann die sich nur um CSS, also den Design-Teil kümmern, oder?
In meinem Fall ist es nicht so. Also das mag sein in größeren Agenturen, wo das vielleicht feiner getrennt wird oder so, wer jetzt was macht. Aber ich bin, da ich fast alles alleine mache, so natürlich dann, was das angeht, Mädchen für alles. Ich glaube, wichtiger ist noch, dass man einfach ganz klar trennen muss zwischen der Präsentation und dem Inhalt und dass der Inhalt eben auch richtig gekennzeichnet wird, also was man halt semantische Programmierung eben nennt. Also ich glaube, das ist das, was bei Designern dann oft, wenn man das Design eben betont, völlig unter den Tisch fällt, dass es eben nicht nur um Groß und Klein und Rot und Grün geht, sondern eben auch um die inhaltliche Festlegung, also ob eine Überschrift ist nicht dadurch bestimmt, ob sie groß und fett ist, sondern ob sie im Quellcode als solche gekennzeichnet ist. Und darum ging das so ein bisschen.
Ja, dann lass uns da nochmal ganz von vorne anfangen. Mhm. Das Web gibt es jetzt seit 20 Jahren, 25 Jahren ungefähr.
Ich denke, ja.
Eine europäische Erfindung? weil das heißt ja immer, das Internet haben die Amerikaner erfunden, und zwar das Militär hat das erfunden, aber das stimmt halt nur fürs Internet. Was viele Leute ja nicht auseinanderhalten, nämlich das Web und das Internet. Das Web wurde am CERN entwickelt, in Genf, und insofern ist das eine europäische Entwicklung, hat am Anfang dazu gedient, dass halt die Kernforscher irgendwie ihre Forschungsergebnisse untereinander austauschen. Und der Standard HTML, der dazu verwendet wurde, der war für mich so das erste Mal interessant, weil ich damals noch so Hilfeseiten entwickelt habe, und da kam ich irgendwie mit dieser Microsoft Windows Help Entwicklung nicht klar und dachte so, da muss ich jetzt so einen Compiler kaufen für diese HLP-Dateien, um die zu erstellen. Und dann habe ich in der guten alten CT, die jetzt ja auch 25 Jahre alt geworden ist, gelesen, da gibt es was Neues, Hypertext, HTML, toll. Stück für Stück habe ich dann irgendwie dazugelernt, dass HTML eine Anwendung von SGML ist, und SGML gibt es noch viel länger. Also dachte ich so, wow, da liest man so ein bisschen CT und lernt plötzlich irgendwie Sachen dazu, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Und SGML, betrifft dich das heute auch zutage noch oder
Nein, gar nicht. Also das, natürlich, weil HTML und XHTML dazugehören, aber ansonsten spielt das keine Rolle. Also ich weiß, dass es das gibt, ich weiß ungefähr, was das ist, aber ich mache damit ja in dem Sinne nichts. Also.
Mhm. Darf also, ich kurz noch mal was zu diesem Zahn-Ding sagen? Das war ja Tim Berners-Lee, ne? Das hat es ja eben schon, glaube ich, gerade erwähnt.
Sir Tim Berners-Lee.
Sir, genau. Der auch der Gründer des W3Cs ist ein paar Jahre später. Und das war genau, ziemlich genau, geworden ist es soweit, vor 18 Jahren. Also insofern wird das Web gerade, ja, volljährig.
Ah, volljährig.
Ja, war ja genau 1990. Und der erste Webserver, das war dieser von ihm selbst entwickelte, Next HTTPD hieß der, glaube ich. Und der erste Browser, und wie hieß der? Wie hieß der?
Mosaik?
Nee, World Wide Web hieß der.
Ah, oh.
Ja, crazy, oder? Und den hat er nachher umbenannt, weil es halt irgendwie klar zu ein bisschen mehr Deutlichkeiten kam. Ja.
Gut, insgesamt hat diese HTML-Sprache aber, nachdem sie abgeleitet wurde durch diese SGML-Sprache, eine enorme Entwicklung gemacht. Am Anfang war das halt auch ziemlich einfach, HTML-Seiten zu entwickeln. Irgendwie, man schreibt ein bisschen Text und den Text konnte man dann irgendwie extra auszeichnen, die Überschriften irgendwie extra markieren und sowas. Heutzutage würde ich sagen, ist das eher so mit einem mehrsemestrigen Studium verbunden, wenn man irgendwie vernünftiges HTML machen will. Und da gab es ja vor allen Dingen den schon erwähnten Sprung. Früher war halt ja das Design irgendwie relativ schlecht. Man konnte noch eine Grafik dazu einbinden, was schon ein Riesensprung war. Vorher gab es ja noch dieses Gopher-Protokoll, wo nur Text übertragen wurden und gar keine Grafiken. Und ja, diese Trennung von Grafik und Text, das war ein aus meiner Sicht ganz wichtige Geschichte, weil es fing nämlich an, dass Mitte der 90er die Firmen alle irgendwie auf den Trichter gekommen sind, irgendwie auch im Netz mitmachen zu wollen. Und da gab es ja damals auch noch so spannende Diskussionen, ob Com-Domains oder Firmen irgendwie überhaupt da mitmachen dürfen, ob die im Usenet mitmachen dürfen, also in den Newsgroups, in den mehr oder weniger offiziellen Diskussionsforen.
Das war ja noch gar nicht so kommerziell getrieben wie heutzutage, sondern das war ja eher universitär getrieben. Ne?
Genau, und das ist ja jetzt gerade mal irgendwie 15 Jahre her oder so. Also da muss man sehen, dass sich das enorm entwickelt hat. Und
ja, schließlich und endlich verdient Stefan mit diesem Ursprung irgendwie seinen Lebensunterhalt. Ne? Also nicht der einzige Mensch, der
damit Geld verdient, Lebensunterhalt.
Aber die ganze Industrie hängt da dran und die ganze sogenannte Dotcom-Blase, die ja irgendwie in den 2000 folgender Jahren passierte, hat damit ja auch noch was zu tun. Aber ja, ich wollte das jetzt nicht alles irgendwie über einen großen Kamm scheren, aber es ist schon eigentlich lustig, wie das so die Anfänge genommen hat, wenn du sagst, irgendwie, okay, jetzt sind die Firmen da alle drin und damals gab es die Diskussion.
Was halt mit den Firmen irgendwie dann relativ schnell klar wurde, dass das zu einem Problem werden würde, weil die hatten halt natürlich klare Interessen, wie zum Beispiel ihre Produktinformationen und ähnliches irgendwie im Web abbilden zu wollen und ja, da gab es halt noch nicht so den ausgeprägten Beruf des Webdesigners. Das heißt, die wollten einfach so ihre abgedruckten Geschichten 1:1 so im Web sehen und das war dann vielen gar nicht klar, dass HTML eigentlich eher eine Strukturierungssprache ist und gar nicht so dafür geeignet ist, sowas gedruckt ist. 1:1 darzustellen.
Da hat sich ja in vielen Bereichen gar nicht so viel geändert. Also in meiner Arbeit sehe ich das immer wieder, dass also dieses Erbe, das damals natürlich, als es losging, okay, Webseiten müssen kommerziell in Ansprüchen genügen, das heißt, sie müssen irgendwie schick sein. Das heißt, wir brauchen einen Designer, der das machen muss. Und die einzigen Designer, die es damals gab, das waren natürlich Leute, die vom Printbereich kamen. Und das hat sich nach wie vor nicht geändert. Wenn jemand kein ausgebildeter Webdesigner ist, der sich mit Screendesign auseinandersetzt. Die Leute leben dann immer in der Vorstellung, dass man das Pixel genau alles ausrichten kann und dass es dann genau so aussieht. Die finden dann Scrollen auch ganz doof und finden das also ganz, ganz schrecklich, wenn das aus dem Bildschirm verschwindet. Ja, das liest dann ja gar keiner mehr und das höre ich nach wie vor noch, solche Sachen. Und meine Ausbildung habe ich damals 1999 angefangen. Das war genau die Zeit, als es anfing umzubrechen. Aber ich habe eben noch gelernt, wie man Seiten mit verschachtelten Tabellen macht, wie man eben Schriftgrößen pixelgenau festlegt, damit da ja nichts irgendwie auseinanderfliegt, wie man also dem User alles...
Darf ich da kurz dazwischen fragen? Hast du auch mit unsichtbaren GIFs gearbeitet?
Selbstverständlich, ja, ja.
Zeilenabstände verrückt haben und so weiter?
Spacer GIF und so. Und
es wurde also alles... Die Tabellen aufspannen.
Genau, uns wurde damals alles beigebracht. Also das erklärte Ziel war, dass den Bildschirm so festzunageln, dass also keine Aktion die der User machen kann, also weder eine Schriftgradveränderung noch am besten das Fenster irgendwie zu verstellen oder so, dass das noch irgendwas an dem Design ändert. Wenn der User das Fenster klein macht, hat er halt Pech, dann sieht er eben die eine Hälfte von dem Bildschirm nicht mehr, dann muss er das Fenster wieder größer machen.
Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir von 1995, 96 sprechen, wo alle noch 640x480 Bildschirme hatten, also da passt ja nicht so viel auf dem Bildschirm und wenn man dann halt das Ganze ein bisschen größer angelegt hat, dann hat man schon ziemlich schnell ziemlich viel Pech gehabt. Also ihr könnt ja heute mal versuchen, euren Browser 640x480 hochzuziehen. Allein die ersten drei Menüzeilen nehmen schon die Hälfte des Bildschirms ein.
Ja, ich habe damals für 800x600, das war 15 Zoll, war Standard, als ich gelernt habe. Und es gab damals Skripte, die halt, wenn der User das veränderte, dann sprang JavaScript an und zog das Fenster wieder so in die Größe, die man das haben wollte. Das waren so Auswüchse, aber das gab es damals noch.
Aber das sind doch eigentlich, wenn man so die hohe Schule des Webentwickelns sich anschaut, Sachen, die eigentlich keinen Einfluss haben sollten, wie groß ist der Bildschirm eingestellt oder hat jemand JavaScript ein- oder ausgeschaltet oder ähnliches.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich da mal vielleicht etwas weiter ausholen darf. Was du vorhin angesprochen hast oder was mehrfach schon hochkam, einfach der Scheidepunkt oder die Revolution, der ganze Webstandards-Gedanke, der entstand ja eben daraus, dass man damals einfach merkte, dass man Webseiten zwar so gestalten kann, das sah auch gut aus. Ich meine, das wurde ja auch nicht nur Schrott produziert damals, also auch mit verschachtelten Tabellenlayouts aus. Da waren ja damals durchaus gute Sachen dabei. Das sah eben einfach toll aus, die Leute waren zufrieden, die Firmen bezahlten Geld dafür, man konnte das benutzen und es ging ja irgendwie auch. Aber je mehr eben der Ruf nach Standards kam ja daher, dass man einfach feststellte, dass eben HTML gar nicht so wirklich festgelegt war. Also der große Unterschied, ich habe damals viel Zeit damit verbracht, in JavaScript-Browser-Weichen zu programmieren, die dazu dienten, dass man erstmal abfragte, was für ein Browser ist denn jetzt eigentlich hier am Start. Und das war eben der Explorer und Netscape Navigator damals
noch. Und beim Explorer musste man doch auch noch die Versionsnummer abfragen, ne?
Ja, das musste man natürlich generell, weil ja dass jeder Browser das immer ein bisschen anders interpretiert. Das hatte einfach den Effekt, dass bestimmte Sachen, die man auf seiner Seite programmierte, dass die ganz verschieden dargestellt wurden in den Browsern. Und wenn man diesen Anspruch hat, dass das pixelgenau alles festgelegt sein soll, genau wie eine Druckanzeige sich eben nicht verändert, weil ich das Format klar habe, dann wird das natürlich zum absoluten Problem.
Das sind doch aber auch immer noch so Punkte, wo man, wenn man durchs Web surft, irgendwie immer solche Leichen noch findet. Also so diese kleinen Badges, die man auf der Website hat, diese Seite ist optimiert für Netscape größer Version 3 und Internet Explorer größer 5 und so weiter.
Das gibt es auch bei neuen Seiten noch.
Das gibt es auch bei neuen Seiten noch, klar. Ja. Aber da ist es ja eher so, dass diese Seite funktioniert nicht unter folgenden Browsern, also eher eigentlich genau andersrum, oder? Also man hatte damals ja immer so größer 4.0 oder größer, also alles, was man immer danach so optimiert hat.
Ja, genau.
Siehst du denn daran einen Grund, aus deiner täglichen Frustrationsarbeit irgendwie Weichen zu bauen, dass sich daraus diese Standards entwickelt haben?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe damals mich ja damit auch auseinandersetzen müssen. Also ich habe damals eben klassisch 1999, 2000 Webdesign gelernt, wie das damals eben State of the Art war, zumindest eben in Deutschland. Das heißt, wir haben Tabellen verschachtelt, was ja auch eine Kunst für sich ist. Also wenn man sich da erstmal reindenkt und so, dass die ganze Webseite, also die ganzen Bildschirme in ganz viele kleine Zellen aufteilen und dann sich da so ein Raster mit zurechtbasteln und so. Das versucht man ja heute wieder über CSS hinzukriegen. Aber das Problem war einfach, dass es ja immer unübersichtlicher wurde. Es gab ja dann nicht nur den Navigator und Explorer, dann kam eben Opera dazu, es kam andere Browser dazu. Es war nachher gar nicht mehr klar, was für ein Bildschirm die Leute haben. Es kamen nachher die ersten 17-Zoll-Bildschirme hoch und so. Und es nervte einfach alles. Und ich hatte das Gefühl, das kann doch nicht irgendwie das Ende der Sache sein hier. Und der Ruf nach Standards kam einmal daher, dass man einfach wollte, dass verdammt nochmal die Browser einfach, egal von wem sie hergestellt werden, auf dieselbe Art und Weise den Quellcode darstellen.
Da haben sich aber die beiden Plattzwischen damals, also Netscape und dann irgendwann eingeholt vom Internet Explorer, ja beide nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was so die Unterstützung irgendwie von Standards oder anderen Standards, die der andere Browser gesetzt hat, irgendwie anging. Wie sah das denn so im täglichen Leben aus? Also irgendwann kippte das auf den Internet Explorer, weil der auf einmal eine höhere Marktverbreitung hatte wahrscheinlich. Und richtete man dann sozusagen sich aus nach dem einen Marktführer und alles andere wäre nett, wenn es irgendwie angezeigt werden kann, aber ist auch nicht wichtig? Oder was war so im täglichen Leben da?
Also ich kann halt nur für mich sprechen und für die Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und das war natürlich so, dass das man musste eben beides bedienen. Mhm. Und das, wie gesagt, am Anfang stand immer die Abfrage über JavaScript. Mhm.
Aber ganz ehrlich mal so ins Jetzt, ist es eigentlich schon noch immer so, oder? Also es gibt noch den Internet Explorer 6 auf verdammt vielen Rechnern, mhm. Der irgendwie so die Webkrücke immer noch eigentlich ist, oder? Aus deiner Sicht?
Ja, also es ist halt oft so, dass also man kann eigentlich, wenn man weiß, wie es geht und man das schon mal gemacht hat, kann man eigentlich ein grundsätzliches Layout, was weiß ich, so ein Drei-Spalten-Design, oben so ein Banner, was quer rüber geht und dann drei Spalten für den Inhalt und nochmal eine Fußzeile. Das kann man für die gängigen Browser in, was weiß ich, in einer Stunde kann man das zusammenschmeißen und dann kann man das alles hübsch machen und programmieren und zum Schluss geht es dann immer los, dass man das Testing macht und es ist grundsätzlich im Explorer 6, dass irgendwas nicht funktioniert, mhm. weil er zum Beispiel Schwierigkeiten hat, wenn ich ein elastisches Design mache und sage, die Spalten sollen, also ich habe drei Spalten, die sollen 30%, 50% und 20% breit sein, dann geht es bei dem 6 meistens schief, weil der dann 101 rauskriegt oder sowas. Also, mhm. Das heißt, ich muss für den, entweder muss ich das von vornherein so einrichten, dass es für den klappt, dann sieht es bei anderen vielleicht komisch aus, oder ich muss irgendwie doch wieder eine Art Weiche einbauen.
Also 8 Jahre, 9 Jahre Webstandards und es hat sich eigentlich nichts geändert. Wir können die Sendung beenden,
oder? Oh, es hat sich massiv
was geändert. Nein, das war auch ein bisschen zugespitzt. Aber trotzdem entwickelt sich das ja weiter. Und ich sag mal, jetzt der IE7, IE8 gibt es auch irgendwie so am Horizont. Da geht ja schon einiges wesentlich besser. Also ich denke, das wird die auch wahrscheinlich in Zukunft das Leben einfacher machen. Aber trotzdem muss man mal subsumieren irgendwie, dass sich da trotz aller Mühe irgendwie das doch schon sehr schleppend durchsetzt, oder? Ist das jetzt so nur mein Eindruck?
Webstandards an sich?
Ja, also dass sich das durchsetzt irgendwie schon, aber irgendwie wir würden uns schon wünschen, dass das viel, viel schneller geht.
Also ich denke, ernstzunehmende Seiten machen das grundsätzlich. Schönerweise ist das ja auch so, dass viele Leute reden halt über Suchmaschinenoptimierung und Ranking bei Google, dass man oben weit oben landet. Und da ist das ja nicht nur so, dass man weit oben landet, weil man viel von anderen verlinkt wird, sondern auch, weil man halbwegs vernünftige Seiten programmiert.
Zu den ganzen Vorteilen, Nachteilen sollten wir vielleicht dann nachher nochmal kommen. Ja, aber ja. Mich würde halt nochmal schon mal interessieren, wie du das selbst empfindest, weil du das ja auch wirklich als Arbeiter irgendwie über die Jahre miterlebt hast. Bist du da nicht frustriert, dass das immer noch irgendwie ältere Browser, die einfach ein Hindernis in deiner Arbeit darstellen, dass du die immer noch supporten musst?
Selten. Es ist einfach Teil der Arbeit. Also es nervt manchmal so ein bisschen, aber es sind ja immer dieselben Sachen. Also schrecklich wäre es, wenn jetzt noch mehr Browser rauskämen, die auch das nicht richtig machen würden. Das ist aber nicht der Fall, sondern alles, was neu rauskommt, ist ja eigentlich sehr gut in der Interpretation und Umsetzung der Webstandards. Mhm. Insofern sind die Sachen, auf die man eingehen muss, wären ja eher weniger. Also vor 2 Jahren habe ich noch Explorer 5.5 und 5.0 mit unterstützt. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das war dann noch absurder, wenn man das machte.
Also du meinst so in 1-2 Jahren fragt auch keiner mehr nach dem IE6?
Oder? Ja, das hoffe ich, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber ich denke mal, den muss man noch so 4 Jahre, 5 Jahre muss man die noch mit unterstützen. Okay. Bei ganz großen Projekten.
Das, nein.
Bitte okay. Nicht. Also Nerd Alert unterstützt nicht den Internet Explorer 6, damit wir das festlegen. Aber ja, gelebte Praxis ist es trotzdem, ne? Klar. Man muss sich's angucken. Ich würde gerne noch mal so ein paar Details, weil du das schon ein paar Mal gesagt hast, so als du es gelernt hast, 99 so, wie sah denn deine Ausbildung da aus? Wo bist du da hingegangen? Wo hast du das bekommen? Weil das ist ja auch Teil der Schulungsindustrie, die praktisch damit dranhängt, irgendwie so an diesem ganzen Web und wie es entstanden ist.
Das war damals die Zeit, als eigentlich noch so die erste Webblase dabei war, immer noch dazu wachsen, bis sie dann irgendwann geplatzt ist. Ich habe damals was ganz anderes gemacht und wollte das nicht mehr und es lief auch irgendwie nicht. Und dann habe ich eine Umschulung bekommen. Und das war so die Zeit, wo eigentlich jeder Zweite, der irgendwie kein Handwerker war, eine Umschulung kriegte, die irgendwas mit Webdesign zu tun hatte. Das war so mein Eindruck. Und das war damals an der Akademie Werbung, Grafik, Druck hier in Hamburg. Die gibt es, glaube ich, auch noch, soweit ich weiß. Und das war eine 10-monatige Ausbildung, 40 Stunden in der Woche, von morgens bis nachmittags.
Und kostete wahrscheinlich auch ein immenses Geld, oder?
Ja, aber das hätte ich sogar ursprünglich damals noch selber bezahlen müssen, weil ich kein, ich war selbstständig und habe dann eigentlich gar kein Anrecht auf eine Umschulung gehabt. Und die haben dann gesagt, ja, die Ausbildungskosten würden sie übernehmen, den Unterhalt müssen sie dann selber aufbringen und so. Und da kam nachher aber dann, das wurde nachher geändert gesetzlich. Das wären also mehrere tausend Mark damals noch gewesen. Also
aber wahrscheinlich ist ja das mit dem Wissen, was du da in diesen 10 Monaten erhalten hast, dann nicht dabei geblieben, sondern du hast dich über die Jahre hoffentlich irgendwie, oder nicht hoffentlich, aber du musstest dich wahrscheinlich weiterentwickeln.
Also ich kann jetzt, glaube ich, sagen, dass eigentlich wirklich nichts von dem, was ich damals gelernt habe, noch Gültigkeit hat. Mhm. Also nichts.
Weil die Standards entwickeln sich weiter und irgendwie, wie bringst du das bei? Irgendwie ist es einfach rumgucken und lesen?
Ja, also ich habe eigentlich sofort damit angefangen, mich weiterzubilden, als ich diese Ausbildung beendet habe, weil das auch der Zeitpunkt war, wo ich von Webstandards hörte. Da kam das Buch raus von Jeffrey Zeltman, Designing with Web Standards. Ich bin dann auf eine Webdesign-Liste gestoßen, webdesign-al.com, wo halt Webdesigner sich gegenseitig Fragen stellten und eben sich Hilfe leisteten, also eine ganz normale E-Mail-Liste halt, die heute ein bisschen schlummert, die damals aber einfach großartig war. Also von so die ersten, so zwischen 2000 und 2006 war das unglaublich. Also da haben Leute eben gepostet und Fragen gestellt und beantwortet, von denen ich Bücher eben auf dem Schreibtisch stehen habe. Also Eric Meyer hat CSS-Fragen da beantwortet, der also einer der absoluten Gurus ist, was CSS angeht. Mhm. Leute, die auch dann die Sachen mitentwickelt haben und Webstandards dann formuliert haben.
Okay, wir machen einen kurzen Break und ein kleines Lied spielen wir ein, holen einmal tiefe Luft und dann geht's gleich weiter.
To a marvelous sky, my blue plane.
So, da sind wir wieder mit dem Nerd Alert. Wir reden heute über Webstandards, haben einen Studiogast, Stefan Brümmer, nicht Webentwickler, sondern Webdesigner. Und ja, haben jetzt ja schon mal so ein bisschen angekratzt, na, worum es beim Entwickeln fürs Web geht. Und ja, wir hatten eben schon so ein bisschen den Punkt, das macht das Web, glaube ich, überhaupt, na, auch mit den ganzen neuen Techniken so ein bisschen aus, dass Leute, die sich gut auskennen, auch eine Chance haben, irgendwie na, solche Standards, na, wie man mit Inhalten umgeht, aktiv mitzuentwickeln. Also aus dem Internet kennt man das ja mit dem RFC, Request for Comment. Na, das heißt, man erkennt irgendwo ein Problem und macht einen technischen Vorschlag und diskutiert das mit Experten und irgendwie wandert das dann irgendwie so in Allgemeingut. Nun gibt das ja eigentlich für das Web ein richtiges Konsortium, das W3-Konsortium. Das ist auch immer noch irgendwie bei den Erfindern des Web irgendwie in Genf beheimatet, aber die sind so ein bisschen in Ungnade gefallen in letzter Zeit.
Ne? Ist das so? Das Interessante ist natürlich, was Webstandards angeht, dass sie halt, also Standards hat man ja eigentlich in jeder Industrie. Gerade in Deutschland ist man ja sich, glaube ich, bewusst, welchen Wert und Sinn so Industrienormen und sowas haben. Und im Web gab es sie halt lange Jahre eben nicht und so richtig, ja, vielleicht auch heute noch gar nicht. Der springende Punkt dabei, denke ich, war, dass es natürlich sozusagen Standards, also Vorschriften gab, das ist HTML, damals noch 3 Punkt irgendwas, dann irgendwann 4. Das heißt, das und das kannst du in so ein Dokument reinschreiben und das ist dann HTML, das ist sozusagen die Kennzeichnungssprache HTML. Und die großen Browserhersteller haben sich darum aber nicht so, also haben sich natürlich das aufgenommen, aber das eigentlich nur so als Anregung gesehen, womit sie dann arbeiten können. Also es gab halt eben Tags, also Sachen, quasi so Programmsprachen, Teilchen, die man in den Quellcode schreiben kann, die dann irgendwas machen, die halt nur im Explorer funktionierten, also nur im Microsoft-Browser funktionierten. Andere funktionierten nur in Netscape und andere dann halt nur bei wieder anderen oder dann gar nicht. Und da gab es dann irgendwann den Ruf nach Standards, um das ein bisschen zu standardisieren. Halt.
Aber die Standards gab es ja praktisch schon. Na, mit HTML 3, 4 oder so gab es ja eigentlich schon Vorgaben, wie was zu funktionieren hat.
Ganz genau. Aber es hat sich dann halt dieses Konsortium gebildet und das hat sich dann sozusagen das Recht einfach rausgenommen, der Industrie vorzuschreiben, ja, ihr sollt das aber so machen. Also ich meine, jetzt warten wir darauf, oder man hat jetzt, die letzten Jahre hatten wir gewartet, welcher Blu-ray oder welcher sag mal schnell.
HD.
Genau, welcher Standard sich da durchsetzen wird.
HD-Standard.
Genau, und dann wartet man halt ab und dann irgendwann kauft man sich dann das Gerät, das diesen Standard dann erfüllt. Und lässt aber dann 5 Jahre lang die Industrie das untereinander sich also auskämpfen. Und hier war das ja nicht so. Also
ja, zumindest gab es ja auch relativ wenige Browser, obwohl na, das mehr oder weniger plattformübergreifend festgeschrieben war oder dass das plattformübergreifend zu funktionieren hat, finde ich, na, ist das eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass je mehr Leute oder je mehr Tools existieren, die so einen Standard praktisch umsetzen müssen, desto wichtiger wird es, na, dass der Standard erstens überhaupt existiert und dass er auch eingehalten wird. Wenn man nur einen Browser hat, so okay, dann funktioniert das halt alles so, wie der das macht.
Ganz genau.
Aber wenn es 2 Browser gibt oder noch mehr Browser, desto wichtiger ist halt, na, dass man irgendwie die Standards einhält. Und ich denke mal, da musste das Web auch einfach irgendwie so eine kleine Entwicklung durchmachen, dass alle Leute das erkennen und na, dass das gesehen wird, na, dass je mehr unterschiedliche Systeme gibt, na, die so eine HTML-Seite dann interpretieren, desto na, besser ist das für einen Standard, dass der entwickelt wird.
Ja, auf alle Fälle. Ich fand es auch immer gut, als ich anfing, das zu machen und dann auch natürlich mich gefragt, okay, wie kann ich das irgendwie, wenn ich da jetzt umlerne und so, wie kann ich das rechtfertigen, wie kann ich das vielleicht auch als Pluspunkt Kunden gegenüber auch vermarkten. Ich fand es am Anfang immer auch wichtig, sagen zu können, okay, das ist, da gibt es einen Validator, da können Sie die Adresse eingeben von den Sachen, die ich programmiert habe, und dann wird das entweder grün oder rot. Also man kann halt ein Validator ist ein Tool, was den Programmcode sozusagen durchliest und dann halt, wenn er korrekt ist, dann gibt es grünes Licht, und wenn da Fehler drin sind, dann gibt es rotes Licht. Und das war für mich der einzige Weg, wie ich halt auf irgendeine dritte externe Stelle verweisen konnte, die meine Arbeit sozusagen positiv beurteilt. Also wo ich war so ein Siegel. Also
auf Konformität überprüft.
Ja, ganz genau. Und das ist ja eigentlich eine feine Sache, wenn man irgendwas macht, finde ich, wenn man irgendwas herstellt. Wenn man nicht nur dann auf seinem eigenen Rechner guckt und bei Mutti nochmal oder bei der Freundin oder so, sondern sagen kann, nee, da kann ich jetzt von ausgehen, dass das bei allen Sachen gleich
funktioniert. Also lieber Auftraggeber, sieht zwar scheiße aus, ist aber valide, ja.
Aber bis dahin war ja ein weiter Weg, und der war ja auch relativ steinig, dass Browserentwickler oder Hersteller halt irgendwie sich immer mal wieder neue Sachen haben einfallen lassen. Ich erinnere an das legendäre Blink-Tag.
Nee, Marquis war doch super.
Marquis gab es auch.
Das war so ein Laufband.
Der läuft dann hin und her, der Text. Also das sind Tags, die waren halt proprietär für den Explorer, also für Microsoft Internet Explorer. Die funktionierten nur da und woanders nicht. Und
Blink war doch, glaube ich, von Netscape, oder?
Genau, Blink und Marquis, da hatte man so einen Lauftext. Das konnte man dann von links nach rechts oder von rechts nach links schicken und so.
Das war auch die Zeit, wo Java noch für so Scroller auch benutzt wurde, eigentlich ausschließlich dafür.
Also das war noch der wilde Westen.
Ja, aber damals kam ja zu Recht natürlich die Frage, auch Anfang der 2000er Jahre, was ist denn eigentlich der Standard? Also denn damals war es ja so, dass dann ja aus irgendwelchen Gründen Netscape ja total abbrach, und mit mal, wenn man dann in die Statistiken guckte, was für Browser eigentlich benutzt werden, dass also über 90% ja dann Explorer war, also in Version 5, 5.0 und dann irgendwann 6 und so. Und da war die Frage ja dann schon nicht ganz zu Unrecht, ist dann nicht das der Standard, wenn über 90% der Leute einen bestimmten Browser benutzen, ist das dann nicht de facto der Standard? Macht es dann überhaupt noch Sinn zu sagen, das ist ja gar nicht standardgemäß, dieser Browser. Wenn er aber von 9 von 10 Leuten benutzt wird, ist es dann nicht der Standard.
Also der gelebte Standard.
Ja, ganz genau. Und das machte das ja immer schwierig für das W3C-Konsortium, sich da durchzusetzen, weil also Macht haben die ja eigentlich keine.
Aber ist nicht Microsoft damals auch schon Mitglied gewesen im W3C-Konsortium? Ich meine, da sitzen ja nicht nur Hohepriester und Web-Evangelisten, sondern auch Firmen, oder nicht? Ist ja auch ein Firmenkonsortium,
oder? Richtig, ja, aber lange Jahre haben die sich halt nicht drum geschert. Also das ist ja eine recht neue Entwicklung. Also der Internet Explorer 7 war ja der erste, der ja auch, wo Microsoft sagte, okay, wir geben uns jetzt auch ganz doll Mühe, dass der die Standards einhält. Und das macht er ja auch ganz gut, wirklich, mit den Vorgängern. Also das muss
man ja mal sagen. Da können wir ja auch nochmal, wo wir Java schon angesprochen haben, was halt nochmal ein System im System, einer Websystem ist, einen kleinen Ausflug machen, was gehört eigentlich nicht zum Web und was so dieser wilde Westen ausmacht. Aus meiner Sicht ist das Web ja super für Langzeitarchivierung von Informationen, sodass man irgendwie erwarten kann, dass man, wenn denn Standards eingehalten werden, vielleicht auch in 50 oder 100 Jahren man auf diese Informationen noch zugreifen kann. Und sobald man irgendwie anfängt, da irgendwie so Wildwest Sachen zuzulassen, und dazu zähle ich jetzt einfach mal Sachen, die nicht originär Web sind, nämlich zum Beispiel Java, JavaScript, Flash. Flash, ganz großes Hassthema bei mir.
Was ist mit Silverlight?
Das ist wieder gut.
Das
ist so, ja, das war alles klar.
Das sind halt Beispiele dafür, wie man denkt, so dem Web fehlen irgendwie noch ein paar Features. Na, das müssen wir irgendwie selber mal so ein bisschen aufbohren, vielleicht auch irgendwie, um einen Fuß in den Markt irgendwie reinzubekommen, damit wir unsere Web- oder sogenannten Web-Tools dann besser vermarkten zu können. Bei Flash ist das ja so, das hat mit dem Web ja eigentlich gar nichts zu tun. Na, man bindet praktisch Inhalte, interaktive Inhalte, irgendwie animierte, audiovisuelle Inhalte irgendwie ein. Und an sich ist das aber kein Web.
Naja, man kann damit super großflächige Werbeanzeigen über die Seite scrollen lassen.
Und Werbung willst du doch eh nicht aufbewahren, oder?
Ja, die Frage ist nur, was passiert, wenn man dann in ein paar Jahren solche Seiten überhaupt, kann man die dann überhaupt noch aufrufen? Ja. Kann man da noch was draus erkennen?
Es gibt ja teilweise auch noch Video, ich meine, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Videoinhalte, was es da an Plugin-Technologie alles gab, irgendwie VDO, Real Player, den findest du zum Beispiel vor ein paar Jahren noch Standard, heute eigentlich auf keinem Computer mehr. Was ist mit diesen ganzen Real-Videos? Okay, die kannst du eigentlich nicht mehr abspielen, weil der Player einfach dir fehlt oder du ihn auch gar nicht mehr haben willst. Aber VDO noch schlimmer. Das war so der Vorgänger. Da kommen wir aber zu einem Punkt, wo wir gerade eigentlich irgendwie durch die Webstandards irgendwie einen Videostandard entwickelt bekommen haben, oder?
Ja, der sollte jetzt demnächst irgendwie mal losgehen.
Das ist jetzt natürlich schon wieder irgendwie
der Griff Future Speak in die nahe Zukunft. Ja. Aber das nochmal so zur Verdeutlichung, was passiert, wenn Firmen einfach irgendwie da immer noch was dran flanschen und das als das große neue Ding verkaufen. Es gibt Webseiten, die waren vor 10 Jahren hip. Die kann man heute irgendwie kaum mehr angucken, weil die Browser, auf die das damals optimiert waren, heute so nicht mehr betrieben werden und was einfach nur noch Datenmüll ist. Richtig, der leider aber nicht verrottet.
Genau, das ist genau der Punkt gewesen damals. Also ich glaube, es ist vielleicht auch an der Zeit nochmal grundsätzlich zu erklären, worum das dabei ging. Ich denke, dass die gerade die Hochzeit von Flash war genau ein Symptom von der Misere, in der das eigentlich war. Also das Schöne damals, also Anfang der 2000er an Flash war ja, dass ich mich um diesen ganzen Scheiß überhaupt nicht kümmern musste. Ich brauchte halt nur also ein ganz einfaches Grundgerüst. Dann schrieb ich gar kein HTML mehr, außer einfach nur den Container, der dann den Flash-Film beinhaltete. Und in Flash konnte ich machen, was ich wollte. Ich musste mich nicht kümmern, um welcher Browser das war. Also die Leute hatten das Plugin oder sie hatten es nicht. Also entweder konnte der Browser Flash oder konnte es nicht. Und dann konnte ich machen, was ich wollte. Ich konnte die Sachen hinstellen, wo ich wollte. Ich konnte Sachen bewegen, animieren, Filme einbinden. Und das war ja damals, das war einfach arschcool, auf Deutsch gesagt. Also ich bin sicher, jeder hat noch eine Lieblings-Flash-Intro, die in der Seite immer startet, die man nicht überspringen konnte, die Musik gleich lief und so. Aber das war natürlich, das war das, wo man damals dachte, damit kann man Sachen verkaufen, das Internet.
Was kann denn, außer, dass man vielleicht so als Hersteller dann Fuß in den Markt kriegt, noch der Grund dafür gewesen sein, dass das eine Zeit lang so geboomt hat und dass man jetzt irgendwie vielleicht davon abgekommen ist? Kann das sein, dass man irgendwie immer noch nach einem Fernsehersatz gesucht hat?
Absolut. Oder? Ich denke, das war einfach, das war ja immer noch so eine ganz neue Sache. Ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es ja immer noch, wie geil war das überhaupt, dass man auf dem Computer sich da so Sachen angucken konnte, also die von ganz woanders herkamen und so. Und das, ich glaube, der Anspruch war schon damals irgendwie, das muss so sein, aber das war ja auch immer auch dann der Anspruch, wenn man so Sachen las oder hörte, so die Zukunft des Internets, das war immer Fernsehen. Also das war immer so das Fernseherlebnis, dass man, dass alles dann total frei ist und alles ist animiert und das war ja nicht, dass man sich irgendwie sauber programmierte Texte anguckt. Und,
Nun sind Flash-Videos ja immer noch ein großer Hit im Internet beziehungsweise im Web, aber ich sehe das halt eher so, dass das Web das dann irgendwie transportiert, aber mittlerweile gibt es halt irgendwie auch Video on Demand und irgendwie Set-Top-Boxen für den Fernseher, so dass man irgendwie zusätzlich zu den 3 bis 5 Fernsehprogrammen, die so existieren, auch noch andere Ausspielwege hat.
Da versuchen die aber von Adobe mit dem Flash Open Screen Project, nennen die das, glaube ich. Das ist so eine Art Open Source Entwicklerplattform, genau auch in diese anderen Ecken noch, wo sie nicht drauf sind, reinzukommen. Dass du halt als Gerätehersteller, der meinetwegen so eine Setup-Box irgendwie herstellt für Fernseher oder ohne für Fernseher, dann halt sich selbst das Flash compiled irgendwie für genau diese Kiste. Und da verschicken die Leute, die denen das irgendwie alles bauen. Also genau da geht auch gerade Adobe hin, noch diese letzten Ecken zu erobern. Was du sagtest gerade, dass das Web nur als Transporter irgendwie mit einzelnen Flash-Videos irgendwie funktioniert, wollen die halt immer noch nicht. Klar, die wollen Bildschirmhoheit, ne? Ohne diesen ganzen Rahmen drumherum. Und das versuchen die auch weiterhin. Ich meine, das ist ein Riesenunternehmen, die bilden alles von A bis Z ab, von der Produktion bis zum Streaming bis zur Auswertung. Und ja, wenn man Allmachtsfantasien hat, dann kann man die auf die projizieren. Ja.
Gut, jetzt sind wir ja so ein bisschen abgewichen von, oder
ja, so. Ich wollte immer noch einmal nochmal so eine Basisgeschichte erklären, weil ich glaube, es ist noch gar nicht ganz klar, worum das eigentlich damals ging, also was das eigentlich soll. Du hattest vorhin angesprochen, dass da eine Trennung stattfindet von Inhalt, Gestaltung und ja, Verhalten. Also im Englischen ist das immer Content, Presentation und Behavior. Und darauf würde ich ganz gerne kurz nochmal eingehen, was das eigentlich sollte. Also früher war das so in HTML, man konnte halt schon beeinflussen, wie Sachen aussehen. Also, weil natürlich will ich ja nicht nur eine Webseite haben, wo einfach schwarzer Text auf weißem Hintergrund steht, das ist die Standardeinstellung, sondern ich möchte eben auch natürlich Schriftarten ändern, ich möchte Schriftgrößen ändern, Schriftfarben ändern, ich will nachher Bilder dazu bringen, ich möchte vielleicht ein mehrspaltiges Layout haben und solche Sachen. Und früher war das eben so, dass diese ganzen, dass eben nicht zu unterscheiden war, was ist eigentlich jetzt der Inhalt der Seite, also wenn man eine ganz einfache Sache nimmt als Beispiel, was ist der Text, der auf der Seite steht und was ist der Teil, der bestimmt, ob der Text jetzt rot oder grün ist und ob das Bild, was da drin ist, links oder rechts von dem Absatz steht.
Das heißt, das war alles so eine
Suppe? Das war alles, stand alles zusammen in dem HTML. Da gab es den berühmten Font-Tag, da musste man halt jedes bisschen Text, was halt eine andere Farbe hat, musste ich halt umschließen mit einem extra Tag und da schrieb ich dann rein, ob die Schriftfarbe grün oder rot ist. Und natürlich ist es vom Ergebnis her ist das immer dasselbe. Ob ich das mit oder ohne Webstandards mache, ich kann halt weitgehend Seiten erzeugen, die ganz genau gleich aussehen. Also bei einfachen Designs ist das überhaupt nicht zu unterscheiden. Und der springende Punkt ist eben das, was unter der Haube liegt. Und wenn ich halt das nicht getrennt habe, also dass sozusagen die Gestaltungselemente nicht getrennt habe von den inhaltlichen Elementen, dann habe ich das Problem, dass die Gestaltung erstens in der Regel nur für normale Webbrowser vorgesehen ist. Aber heutzutage gibt es jede Menge Geräte, mit denen ich mir Inhalte angucken kann. Und jeder, der schon mal versucht hat, sich eine Webseite, die für, was weiß ich, 1024 mal 768 programmiert ist, auf seinem briefmarkengroßen Handybildschirm anzugucken, der weiß, wovon ich rede. Das kann man schlicht vergessen. Und da macht es ja Sinn, einen Weg zu finden, wo ich eben nicht dann eine Version für den Webbrowser programmiere und eine Version für das Mobiltelefon und eine für ein Handheld und eine für hast du nicht gesehen, sondern einfach immer dieselbe Version nehmen kann und einfach mal nur sagt, die soll jetzt mit diesen Gestaltungsmitteln so dargestellt werden und jetzt soll dieselbe Seite mit anderen Gestaltungsmitteln anders dargestellt werden für ein anderes Gerät. Und das war einfach der springende Punkt, dass man sich unabhängig macht, dass man also denselben Inhalt immer auf andere Weise darstellen konnte. Das einfachste Beispiel ist, wenn man einfach bei Webbrowsern bleibt, dass ich über Stylesheets, so heißen diese Dateien, die man zu dem Inhalt sozusagen dazu nimmt, die dann sagen, wie der Inhalt dargestellt werden soll, dass ich einfach ein Print-Stylesheet programmiere, wo ich dann halt, wenn ich im Browser sage, so die Seite möchte ich ausdrucken, der automatisch dann eine andere Gestaltungsregel sich nimmt und dann kann ich die Sachen, die auf dem Bildschirm so aussehen, über den Ausdruck ganz anders aussehen lassen. Das heißt, ich sage dann halt eben, ich habe, was weiß ich, eine Seite, wo der Text weiß auf schwarz ist und ganz tolle Verläufe und riesen Buttons oben für das Menü. Und in der Printversion ist es eben dann nicht so, dass einfach das, was auf wie das ist wie ein Screenprint einfach so rausgehauen wird, meine ganze Tinte da verströmt wird, um die in schwarzen Hintergründe die weißen Buchstaben zu erzeugen, sondern es wird einfach ganz normal eine andere Schriftart auch genommen, größere Schrift, alles, was ich nicht brauche, wird weggelassen. Es wird einfach
aber eine Schriftart. Aber wie kann man das denn machen? Na, weil wir hatten ja vorhin schon das Beispiel, dass früher sowas mit Tabellen gemacht wurde. Mhm. Dann wurde halt irgendwie durch so Zellen in einer Tabelle irgendwie festgelegt, so okay, das befindet sich jetzt rechts, das befindet sich links, oben, unten. Ich glaube, da gibt es noch so ein, bei vielen Leuten so ein grundsätzliches Verständnisproblem, dass HTML halt nicht irgendwie beschreibt, wo sich was befindet, sondern einfach eher eine Struktur.
Ganz genau. Also HTML ist ja auch keine Programmiersprache, sondern es ist eben eine Markup-Sprache, also eine Kennzeichnungssprache. Also Hypertext Markup Language heißt ja HTML. Und Markup bedeutet eben, dass ich eben tatsächlich nur Sachen kennzeichnen kann. Das heißt, ich gucke mir halt meinen Inhaltstext an oder die Sachen, die ich auf die Webseite bringen will. Und dann muss ich mir überlegen, okay, was ist jetzt das? Und zurückgehen auf die Wurzeln des World Wide Web, ist es ein Werkzeug gewesen, mit dem Wissenschaftler ihre wissenschaftlichen Texte darstellen wollten.
Und die sehen ja halt normalerweise
und die sehen auf bestimmte Art und Weise aus. Das kennt jeder, der mal die Seminararbeit geschrieben hat. Dann gibt es dann also Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 3 und so. Und also ich kann verschiedene Überschriften da.
So eine Art eingerückte Liste.
Aber warum ist denn damals nicht gleich Tech zum HTML geworden? Ich meine, das ist doch die normale Austauschschrift oder Formatierung für wissenschaftliche Arbeiten, oder nicht?
Das ist eine gute Frage.
Fragen wir mal Herrn Barnes-Lee. Genau. Aber mir ist gerade so ein Sinnbild eingefallen, wo vielleicht der eine oder andere geneigte Hörer das sich irgendwie vorstellen kann. Wenn ich zum Beispiel in einer Textverarbeitung, nehmen wir jetzt mal Word, gibt auch andere, eine Überschrift, die kann ich markieren und sagen, du bist fett und du bist vielleicht ein Schriftgrad größer als der Rest des Textes. Und das halt jeden Absatz einzeln markiere, das ist sozusagen alter Webstandard oder gelebter alter Webstandard. Mhm. Und wenn ich aber diese Überschrift kennzeichne in meinem Dokument, du bist eine Überschrift, also oben gibt es ja diese Dokumentenvorlagen, und ich habe aber in dem Dokument dann nochmal festgelegt, eine Überschrift sieht bei mir übrigens so aus, und dadurch diese von mir als Überschrift markierten Textteil kriegt dann automatisch das Look and Feel von einer Überschrift.
Richtig, das bedeutet dann, wenn ich es nachher ändern will, dass ich eben einfach oben in der Steuerung sozusagen sage, okay, jetzt sollen die Überschriften
rot bitte sein.
Alle rot sein. Und dann geht es mit einem Handgriff. Und wenn ich das im Text selber gemacht habe, also mit Markieren sozusagen, dann muss ich eben schlimmstenfalls jede einzelne Stelle, wo das geändert werden muss, von Hand aufsuchen und das da von Hand dann wieder ändern.
Ist doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, oder? Ich bin gerade ganz stolz
auf mich. Beispiel.
Ich bin auch ganz
verzückt. Ah, danke.
Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei der
Liste.
Das ist eine Kennzeichnungssprache. Es bedeutet, dass ich in HTML einfach die Sachen aufschreibe, und wenn ich dann muss ich überlegen, okay, das ist eine Überschrift ersten Grades, und davon sollte es zum Beispiel auf einem Dokument sollte es eigentlich nur eine Überschrift ersten Grades geben, die dann halt eben das Thema ausdrückt. Das ist eine H1 ist das dann. Das geht bis H6, also ich kann 6 unterschiedliche Überschriften, die halt eben inhaltlich anders gewichtet werden, da verteilen. Die kann ich eben auch mehrfach zum Einsatz bringen, bis eben auf die Größte sozusagen, die das Seitenthema beschreibt. Dann kann ich eben sozusagen die Unterthemen machen. Dann jeder Absatz sollte auch als Textabsatz eben gekennzeichnet sein. Der Tag dafür ist ein P für Paragraph. Dann kann ich Listen erzeugen. Da gibt es geordnete Listen, wo dann automatisch jedem Listenpunkt eine Ziffer vorangestellt wird, dann zählt die Liste halt eben hoch. In der Regel fängt die dann bei 1 an. Ich kann aber auch definieren, dass sie bei einer anderen Zahl anfangen soll. Da gibt es ungeordnete Listen, da kann ich dann eben auch bestimmen, ob die ein Aufzählungszeichen haben oder nicht. Dann gibt es eine Möglichkeit, Zitate als Zitate zu kennzeichnen. Dann gibt es eine Möglichkeit, als was gibt es denn noch?
Aber das sind eigentlich relativ endliche Liste.
Ja, total. Also HTML ist schnell gelernt.
Deswegen das kenne ich irgendwie auch alles wieder aus Word. Das habe ich oben auch alles irgendwie als Textformatierung. Ne?
Deswegen ist es auch keine Programmiersprache, wenn man nichts Neues damit machen kann. Man kann halt nur Sachen damit sich irgendwas nehmen und das dann halt irgendwie
kann auszeichnen. Kann ich denn auch mit Word meine Webseite bauen?
dann brauchen wir ja gar keine Webdesigner.
Warum machst du das denn nicht?
Warum ich das nicht mache? Das weißt du ja gar nicht, wie ich das nicht mache. Das mache ich.
Okay, soweit zu dieser Sendung.
Das machen vielleicht Menschen, die damit werben, dass sie, ich weiß nicht, wir bringen sie für 250 Euro ins Internet oder so. Also ich denke mal, dass die machen das dann damit. Warum man das eigentlich nicht macht, es ist richtig, dass man aus Word heraus irgendwas die Datei so abspeichern kann, dass ein Browser sie dann darstellen kann. Ob das dann eine Webseite ist, das wage ich zu bezweifeln. Weil das, was da erzeugt wird, ein unglaublicher Salat an Quellcode ist. Das ist eben das Problem. Was ich eingangs sagte, man sieht eben dem Produkt im Browser nicht an, auf welche Art und Weise es erstellt wurde. Ob das eben Webstandards gerecht ist oder nicht. Und warum das wichtig ist, darüber können wir vielleicht dann gleich nochmal mehr sagen.